Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Vertiefung. Schön, dass du da bist. Heute packen wir ein Thema an, das uns wohl alle irgendwie umtreibt. Dieses Verschwimmen von Arbeit und Privatleben. Work-Life-Blending nennt man das ja auch. Gerade mit Homeoffice, mobilem Arbeiten und weil wir eh ständig digital verbunden sind, ist das ja fast schon der neue Alltag geworden. Wir haben uns für dich durch ein spezielles Coaching-Dokument gearbeitet, das genau dieses Thema Work-Life-Blending und die nötige Widerstandskraft, also Resilienz, auf den Punkt bringt. Und zwar so aufbereitet, dass wir hier die Essenz rausziehen können. Unser Ziel heute: gemeinsam herausfinden, wie du diese neue Flexibilität so für dich gestalten kannst, dass weder deine Gesundheit noch deine Leistung oder, ganz wichtig, die Erholung auf der Strecke bleiben. Okay. Lass uns da mal eintauchen.
Absolut. Im Kern geht es ja darum, diese neue Freiheit irgendwie zu managen. Denn mehr Autonomie klingt erstmal super, nicht wahr?
Ja, total.
Aber die Kehrseite ist eben diese latente Gefahr, ständig gefühlt im Dienst zu sein, weil die klaren Grenzen fehlen. Wir schauen uns heute an, welche Strategien die Analyse da so nahelegt, um die Vorteile zu maximieren, ohne in diese typischen Fallen zu tappen.
Vielleicht fangen wir mal damit an, was Work-Life-Blending genau meint. Die Grundidee ist ja, Arbeit und Freizeit sind nicht mehr so sauber getrennt durch Ort und Zeit. Man arbeitet vielleicht mal abends, erledigt dafür mittags was Privates. Ergebnisse zählen oft mehr als reine Anwesenheit. Das klingt doch eigentlich nach einem Fortschritt, oder? Nach mehr Selbstbestimmung.
Auf den ersten Blick ja. Und diese gewonnene Autonomie ist definitiv der große Pluspunkt. Du kannst deinen Tag potenziell besser an deine Bedürfnisse anpassen. Das Problem, das in dem Material auch stark betont wird, ist aber, dass diese Grenzen eben nicht nur flexibler, sondern oft unsichtbar werden. Die Gefahr ist real, dass Pausen untergehen, man unbemerkt Überstunden macht oder sich mental, nie richtig auslockt. Dieser klare Feierabendmoment, der früher oft durch den Heimweg markiert wurde, der fehlt halt vielen.
Und da kommt dann die Resilienz ins Spiel, die ja auch im Fokus unseres Quellenmaterials steht. Warum ist gerade diese psychische Widerstandsfähigkeit so entscheidend, wenn die Grenzen so verschwimmen?
Resilienz bedeutet ja, gut mit Druck und Veränderungen umgehen zu können. Beim Work-Life-Blending fallen, wie du sagst, die äußeren Strukturen weg. Also der feste Büroschluss, der Arbeitsweg als Puffer. Wenn diese äußeren Leitplanken fehlen, brauchst du halt innere. Du musst selbst aktiv dafür sorgen, dass du nicht überlastet wirst. Die Analyse, die wir uns angesehen haben, macht klar: resilient ist hier, wer lernt, sich selbst zu führen.
Ah, okay.
Wer also bewusst entscheidet, wann Arbeit beginnt und wann sie endet, wer Unterbrechungen managt und wer vor allem Pausen als Notwendigkeit begreift und aktiv einplant. Tust du das nicht, steigt das Risiko für Erschöpfung enorm. Und das wird auch betont, das ist keine reine Privatsache. Funktionierende Absprachen im Team zur Erreichbarkeit sind genauso wichtig, damit das System für alle gesund bleibt.
Das klingt logisch. Aber wie sieht denn dieser Alltag ohne klare Strukturen oft aus? Ich glaube, viele können sich da wiederfinden. Morgens der erste Blick aufs Handy noch vor dem Kaffee. E-Mails checken. Über den Tag verteilt ploppen ständig Chatnachrichten auf. Oft ohne klaren Betreff, aber mit der gefühlten Erwartung, sofort zu reagieren. Dann klingelt's an der Tür, die Kinder brauchen was. Man ist ja irgendwie immer greifbar, wenn der Schreibtisch im Wohnzimmer steht. Und abends sitzt man dann am selben Tisch und versucht abzuschalten. Ist das die Falle, von der du sprichst?
Genau das ist die Krux, die das Coaching-Material auch sehr deutlich beschreibt. Alles verschmilzt, räumlich und mental. Das Abschalten wird dadurch unheimlich erschwert. Die Risiken sind ja nicht nur gefühlt, sondern auch gut belegt. Längere Arbeitszeiten schleichen sich ein, die gesparte Pendelzeit wird oft unbewusst zu Mehrarbeit statt zur Erholung. Die Arbeitsintensität kann durch die vielen Kanäle, Mail, Chat, Calls sogar zunehmen. Und gerade bei Vertrauensarbeitszeit, also Arbeit, die mehr auf Vertrauen als auf strikter Zeiterfassung basiert, wird diese Mehrarbeit oft unsichtbar und nicht ausgeglichen. Das erhöht das Risiko für Burnout und psychische Belastung signifikant. Die Kernaussage ist also: Flexibilität ist ein Werkzeug, aber man braucht eine Bedienungsanleitung. Und die heißt hier vor allem Selbstführung.
Okay, Selbstführung ist also das A und O. Das Material, das wir durchgearbeitet haben, schlägt da ja 4 Bausteine vor, um das zu schaffen. Das wird jetzt praktisch.
Zweitens, Struktur. Sich aktiv einen Plan machen, der eben nicht nur Arbeitsblöcke, sondern ganz bewusst auch Pausen und vielleicht Pufferzeiten für Unvorhergesehenes enthält.
Okay.
Drittens, Motivation. Hier wird's interessant. Das Material betont, dass es entscheidend ist, sich immer wieder klarzumachen, warum man das tut. Warum sind Pausen, warum ist der Feierabend wichtig für die eigene Leistung und das Wohlbefinden? Das ist oft der Punkt, der unter Druck als erstes nachgibt, selbst wenn Disziplin und Struktur eigentlich da wären.
Ja, das kenne ich.
Viertens, Grenzen. Und zwar sichtbare Grenzen für sich selbst und für andere. Klar kommunizieren, wann man erreichbar ist und wann nicht. Das schafft Verbindlichkeit.
Und wie übersetzt man diese Bausteine in den Alltag? Ich meine, Disziplin und Motivation sind ja leichter gesagt als getan, wenn der Druck hoch ist. Gibt's da konkrete Hacks oder Techniken aus dem Coaching-Material?
Ja, durchaus. Es geht viel um kleine, aber bewusste Handlungen. Zum Beispiel einen festen Arbeitsplatz definieren, selbst wenn es nur eine Ecke ist, und diesen nach Feierabend symbolisch auflösen. Laptop zuklappen, Unterlagen wegräumen.
Ah ja.
Kleidung kann auch helfen. Sich morgens bewusst umziehen signalisiert den Start, abends der Wechsel in Freizeitkleidung das Ende. Dann Störungen aktiv managen, Benachrichtigungen am Handy oder PC zeitweise deaktivieren, feste Zeiten für Mails oder Chats einplanen statt ständiger Reaktion. Und was oft unterschätzt wird, ein klares Ritual zum Abschalten. Das muss nichts Großes sein, ein kurzer Spaziergang, 5 Minuten die Aufgaben für morgen notieren und dann bewusst den Deckel drauf machen.
Ah, das symbolische Deckel drauf machen. Das klingt nach einer kleinen Geste, aber ich kann mir vorstellen, dass solche Rituale eine große psychologische Wirkung haben, um wirklich mental umzuschalten.
Genau darum geht es. Es sind Ankerpunkte, die dem Gehirn helfen, den Modus zu wechseln. Und ergänzend dazu schlägt die Analyse vor, auch strategischer darüber nachzudenken. Wo erledige ich eigentlich was am besten? Nicht jede Aufgabe passt gleich gut ins Homeoffice oder ins Büro.
Stimmt, das ist ja oft Teil der neuen Flexibilität. Wie kann man da eine gute Entscheidung treffen?
Indem man sich bewusst fragt, für welche Art von Arbeit brauche ich absolute Ruhe und Konzentration? Ist mein Homeoffice da wirklich störungsfreier als vielleicht eine Fokuszone im Büro, wenn man die potenziellen privaten Unterbrechungen mit einrechnet?
Guter Punkt.
Wo finden Pausen natürlicher statt? Vielleicht durch soziale Interaktion im Büro. Wo gelingt mir die mentale Trennung besser? Und für welche Aufgaben brauche ich den schnellen, unkomplizierten Austausch mit Kollegen, der im Büro oft einfacher ist? Wenn man diese Fragen ehrlich für die eigenen Aufgaben und die eigene Situation beantwortet, kann man viel gezielter die Vorteile beider Orte nutzen und seine Woche entsprechend gestalten. Es geht also um aktives Design des eigenen Arbeitsmodells.
Das leuchtet ein. Und du hattest Pausen schon mehrfach erwähnt. Im Büro ergeben sich ja oft nebenbei. Der Kaffee mit Kollegen, der kurze Gang über den Flur. Zu Hause muss man die wirklich aktiv einplanen, sonst fallen sie aus. Warum sind die so unglaublich wichtig, gerade wenn man konzentriert arbeitet?
Weil unsere kognitive Leistungsfähigkeit schlichtweg begrenzt ist. Die Forschung, auf die sich auch das Coaching-Material stützt, zeigt ziemlich klar, nach etwa 70 bis 90 Minuten intensiver Konzentration braucht unser Gehirn eine Pause.
Okay, 70 bis 90 Minuten. Interessant.
Genau. Ohne diese Erholung sinkt die Aufmerksamkeit rapide, die Fehleranfälligkeit steigt und wir werden langsamer. Im Büro gibt es dafür oft soziale Trigger, zu Hause fehlen die. Deshalb ist die zentrale Botschaft hier: Pausen sind keine verlorene Zeit oder ein Luxus, sondern eine notwendige Investition in nachhaltige Leistung und Qualität. Ideal sind kurze Mikropausen, vielleicht 3-5 Minuten pro Stunde, aufstehen, strecken, kurz was anderes anschauen und eine richtige Mittagspause, idealerweise weg vom Arbeitsplatz.
Ein starkes Argument, Pausen wirklich als Teil der Arbeit zu sehen. Und wo wir gerade bei kurzen Unterbrechungen sind, das Material hatte ja auch ein paar ganz simple Übungen parat, die man quasi direkt am Schreibtisch machen kann, um nicht völlig einzurosten. Sollen wir die kurz anreißen? Die klangen sehr machbar.
Gerne. Das sind wirklich kleine Impulse mit guter Wirkung, um Verspannungen vorzubeugen und den Kopf kurz frei zu bekommen. Alle im Sitzen. Eine Übung ist Rücken und Arme strecken. Aufrecht sitzen, Hände vor dem Körper falten, Arme nach vorne strecken. Dann beim Einatmen die Arme über den Kopf heben, die Streckung kurz halten, beim Ausatmen wieder senken. Mehrmals wiederholen.
Okay.
Dann zur Rückenentlastung. Den Oberkörper langsam nach vorne beugen, Kopf und Arme locker hängen lassen. Ein, zwei Atemzüge halten, dann langsam wieder aufrichten. Für die Schultern. Bewusst hochziehen Richtung Ohren, Spannung kurz halten, dann locker fallen lassen. Auch das mehrmals. Und für die Augen, gerade bei viel Bildschirmzeit wichtig, Augen schließen, die warmen Handflächen sanft auflegen, also ohne Druck. Dann mit geschlossenen Augen innerlich eine liegende 8 nachfahren, erst in die eine, dann in die andere Richtung. Danach Hände wegnehmen, Augen langsam öffnen.
Klingt wirklich einfach. Wahrscheinlich besser als nach 8 Stunden festzustellen, dass man sich kaum noch bewegen kann. Kleine Bewegung, große Wirkung, vermutlich.
Genau, es geht darum, den Kreislauf aus Anspannung und Ermüdung kurz zu durchbrechen, die Durchblutung anzuregen und die Aufmerksamkeit bewusst vom Bildschirm wegzulenken.
Für wen sind denn all diese Strategien rund um Selbstführung, Grenzen und Pausen besonders relevant? Gibt es Gruppen, die da laut dem Coaching-Material besonders profitieren oder gefordert sind?
Ja, die Analyse legt nahe, dass es besonders wichtig ist für Menschen mit viel Eigenverantwortung, etwa bei Vertrauensarbeitszeit, wo die äußere Kontrolle geringer ist, natürlich auch für alle in hybriden oder rein virtuellen Teams, weil hier die Selbstorganisation noch zentraler wird. Menschen mit zusätzlichen privaten Verpflichtungen wie Kinderbetreuung oder Pflege profitieren ebenfalls enorm von klaren Strukturen. Und ganz entscheidend, Führungskräfte. Sie haben nicht nur die Verantwortung für sich selbst, sondern tragen durch ihr eigenes Verhalten und die Teamregeln maßgeblich dazu bei, ob eine gesunde Arbeitskultur in Bezug auf Erreichbarkeit und Pausen überhaupt entstehen kann. Sie sind hier klar in der Vorbildrolle.
Absolut. Das macht Sinn. Verstanden. Dann lass uns zum Schluss nochmal die wichtigsten Mitnahmepunkte aus unserer Vertiefung zusammenfassen. Was ist die Essenz für dich?
Ich denke, 4, 5 Kernbotschaften kristallisieren sich aus dem Material heraus. Erstens, Flexibilität ist super, aber sie braucht aktive Gestaltung und Struktur, sonst wird sie zur Falle.
Ja.
Zweitens, gerade im Homeoffice sind bewusste Pausen und klare Rituale zum Starten und Beenden des Arbeitstages keine Kür, sondern Pflicht für nachhaltige Leistung.
Mhm.
Drittens, klare Teamabsprachen über Erreichbarkeit und Reaktionszeiten sind unerlässlich, um kollektive Überforderung zu vermeiden.
Ganz wichtig, ja.
Viertens, Resilienz in diesem Kontext wächst aus dem bewussten Management der eigenen Ressourcen, Zeit, Energie und Aufmerksamkeit. Und fünftens, vielleicht der wichtigste Satz zum Einprägen, technische Erreichbarkeit heißt nicht ständige Verfügbarkeit. Diese Unterscheidung muss man selbst treffen und auch kommunizieren.
Das waren eine Menge guter Impulse, wie du die Chancen der Flexibilität nutzen und gleichzeitig die Risiken des Work-Life-Blendings in den Griff bekommen kannst. Es geht letztlich darum, die Kontrolle zurückzugewinnen und die Arbeit so zu gestalten, dass sie gut ins Leben passt, ohne es zu übernehmen.
Und vielleicht als abschließender Gedanke für dich zum Mitnehmen. Wenn du mal nicht nur auf den einzelnen Tag, sondern auf deine ganze Woche blickst, wo könntest du noch eine bewusstere Grenze ziehen? Nicht nur zwischen Arbeit und Freizeit im Allgemeinen, sondern vielleicht auch zwischen verschiedenen Arbeitsphasen, also Zeiten für hochkonzentriertes Arbeiten versus Zeiten für Kommunikation und Meetings. Oder sogar zwischen den verschiedenen Rollen, die du innehast. Wo könntest du durch klare Abgrenzung deine Energie besser schützen und gezielter einsetzen?
Ein spannender Punkt zum Weiterdenken. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Vertiefung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, da war etwas Nützliches für dich dabei. Bis zum nächsten Mal.